Sind wir alle da?
Alle da.
So, ich mache mal den stumpfen und einfachen Anfang. Also, wie steht das Team vom Digital Retro Park vor euch? Im großen Teil?
Im großen Teil.
Ja, es gibt noch ein paar im Hintergrund, die auch mit wurscheln. Ich bin der Falk Heinzelmann. Das ist der Hessi. Kennt ihr, glaube ich, alle. Ja. Den Rainer Krappel von na, wie heißt das davon? Von der Matthias von Technomas. Wir sind ein Zusammenschluss von unseren drei Vereinen und wir haben die Idee gehabt vor knapp einem Jahr, dass wir gesagt haben, wir versuchen jetzt mal unseren ganzen Keller leer zu machen und das Ganze schön für Leute aufzubereiten und ein Museum zu gründen. Das war die erste Idee. Wir sind einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, wir machen das Ganze noch ein bisschen größer, ein bisschen besser, ein bisschen toller. Wir wollen das Ganze didaktisch aufarbeiten und machen ein Computerzentrum. Das war so die Idee, dass man sagt, man bringt heute den Kindern und den Leuten, die mit der neuen Hardware nicht mehr so ganz vertraut sind, beziehungsweise die gar nicht die Chance haben, diese Maschinen mehr zu verstehen, weil alles so abstrakt und so groß und so tief geworden ist, nahe, wie das eigentlich wirklich funktioniert. Also was bedeutet USB, wie funktioniert es, wo kommt es her, was bedeutet Serie, was bedeutet Parallel und so weiter. Wir haben angefangen und haben uns Konzepte ausgedacht und Ideen, wie sowas aussehen könnte. Der Essi ist ganz groß amok gelaufen mit dem Telefon und hat alle Leute zu Tode genervt, die damit was zu tun haben. Hat Informationen rausgeholt, also wir haben einen riesen Bogen an Hintergrundinformationen. Wir haben mit den Museumspädagogen gesprochen und mit den richtigen Leuten schon. Jetzt sind wir bei der Stadt Hanau abgestiegen und haben versucht, denen einen Raum aus den Rippen zu leiern, bloß ein bisschen Finanzierung. Das ist auf nicht taube Ohren gestoßen, aber natürlich haben sie kein Geld wie immer. Und wir würden es jetzt einfach so machen, der Flo, einer unserer großen Leute, der gut sprechen kann, der hat das alles auf Video, er wurde festgehalten, als er einen Vortrag gehalten hat. Den spielen wir euch jetzt einfach schon vor, da kommt alles drin vor, das kriegt man mit. Wir feiern mit euch auf der Sitzgelegenheit und hinterher stellen wir uns nochmal für Fragen zur Verfügung. Also nochmal ganz kurz, der Schwerpunkt ist, wir sind Hongkong, das heißt, eigentlich auch wieder alle, du bist doch auch schon dabei.
Ja,
wir sind eigentlich alle. Kämpfen sind mittlerweile fließend geworden, ja. Wir sind eins mit allem, so wie die ganzen Zen-Buddhisten das gerne hätten. Und also die Homecon hat den Schwerpunkt alte Homecomputer und Konsolen.
Das ist ein Treffen.
Das ist ein Treffen im Prinzip.
Ja, im Rhein-Main-Gebiet.
Ist aus dem HNC hervorgegangen, das ist der Hanauer Netzwerkclub, den schon seit
10 Jahren
gibt. Die haben mit Netzwerkspielen angefangen, ist ein bisschen eingedämmert und was da jetzt raus geworden ist, ist, dass wir jetzt dieses Homecon-Treffen haben, ähnlich wie hier, ein bisschen kleiner, halt alte Rechner, alte Sachen, nicht so viel Großrechner. Der Rainer und sein Team, die haben vor Amusement Only gegründet, das ist der Schwerpunkt Arcade-Automaten und Flipper. Wobei er ist für die Arcade-Automaten mehr oder weniger zuständig, seine Sparte. Und der Kollege hat Flipper ohne Ende. Es gibt elektromechanische Geräte von 1960, da weißt du mehr zu erzählen.
Ja, 1970.
70, wie auch immer. Also das sieht man vielleicht in einem oder anderen Video, haben wir jetzt nichts dabei. Also wenn ihr umkommen wollt später, diese ganzen kleinen Details könnt ihr euch bei uns angucken. Wir zeigen jetzt nochmal kurz, was das Projekt ist und wo wir hinwollen. Und ja, danach noch ein paar Fragen. Und dann. Ja, wollt ihr noch was sagen?
Nö, bis jetzt. Hast du sehr gut gemacht, ja. Film ab.
Ich brauche jetzt Bier. Also es war
euch heute Abend was über den Digital Retro Park, unser Konzept für den Rhein-Main-Raum, erzählen. Was möchte ich euch heute zeigen? Digital Retro Park, unser Museum, unser Konzept dafür. Erstmal, was wollen wir? Dann, wer steckt da eigentlich hinter? Das bin nicht nur ich, das sind noch ein Haufen andere Leute. Was kommt in dieses Museum rein? Was stellen wir uns darunter vor, wie wollen wir das präsentieren und natürlich, wo sind wir und wie geht das Ganze weiter, jetzt die nächsten Schritte. Alles redet vom Web 2.0, manche sogar schon vom Web 3.0. Die meisten sind ja so, ich denke mal, mein Alter plus minus. Die wissen noch, wo das alles herkommt. Viele von den Jüngeren wissen das eigentlich nicht. Was war davor? Vor Internet, vor WLAN, vor Smartphone. Wie hängt das alles zusammen? Welche Player waren dabei? Wer hat es entwickelt? Und natürlich die große Frage, wenn man sich dafür interessiert, wie vermittelt man sowas? Und Web 2.0 ist mir eigentlich viel zu weit. Wir fangen mal beim Web 0.1 an. Und da ist mal die erste Frage, was ist die Motivation für jemanden, in ein Museum zu gehen? Klar. Ich will irgendwas Neues kennenlernen, was ich noch nicht kenne. Oder ich habe vielleicht ein bisschen Ahnung, möchte mir Sachen erklären lassen, tiefer einsteigen, den Hintergrund erfahren. Vielleicht gibt es etwas, was ich in meiner Kultur kenne, was andere Kulturen anders machen. Ich mache also vergleichende Kulturwissenschaft irgendwo. Ich möchte mir vielleicht nur einen Überblick verschaffen in Kunstausstellungen, Dinge verstehen oder vielleicht auch nur mir die Zeit vertreiben oder wenn ich Kinder habe, die kurzen bespaßen. Da gibt es ja auch die ein oder andere Veranstaltung. Entspanntes Dazulernen vielleicht oder einfach kurz. Museen gibt es mittlerweile sehr viele. Wir haben bei unseren Untersuchungen herausgefunden, es gibt sogar ein Museum für Sepulkralkultur. Weiß einer, was das ist? Ja? Totenkult, genau. Das ist also ein Museum, die stellen Kultgegenstände für den Totenkult aus. Urnen, Kreuze, Grabsteine und so weiter. Oder in Waldmichelbach, gar nicht weit von hier im Odenwald, hat die Firma Coronet, hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal gesehen, ein Kleiderbügelmuseum eröffnet. Kann man auch ausstellen, ja, gibt viele verschiedene Kleiderbügel. Ja, wenn man denn so ein Museum hat oder machen möchte, dann fragt man, warum eröffnet man so ein Museum? Meistens ist die Masse einfach da, die Exponate sind irgendwo gesammelt, eine Firma stellt Sachen aus, die sie in 150 Jahren hergestellt hat oder so wie Schliemann, Troja, die haben vor 150 Jahren Altertümer, ich sag mal platt, gestohlen und gesammelt und wollten das dann der Öffentlichkeit zugänglich machen. Ist also in irgendeiner Form ein kultureller Auftrag, ein Lehrauftrag oder einfach ich habe die Sachen und es tut mir weh, wenn es irgendwo nur eingeschlossen ist für einen kleinen Kreis. Wir haben eine Unzahl von extrem seltenen Exponaten und auch einen Haufen gute Ideen hier auf den Bildern. Seht ihr so ein paar Sachen? Der weiße Rechner in der dritten Zeile ist ein C65. Die Dinger werden im Moment so bei 12.000, 14.000 Euro auf eBay gehandelt, weil es davon nur eine winzige Anzahl gibt. Nebendran ist der Sinclair QL. Keiner weiß, wofür QL steht. Manche sagen Queer Logic. Es ist ein 16-Bit-Prozessor mit einem 8-Bit-Bus. Links oben drüber seht ihr einen Motorradfahrautomaten. Das ist ein mechanisches Wunderwerk. Da sind so kleine Plastikmotorräder drin. Vorne mit dem Lenkrad kann man das Motorrad lenken. Und das Ganze wird mechanisch über eine Rolle bewegt. Dann wird noch eine Straße reinprojiziert. In dem Verein, der sich um diese alten Automaten kümmert, ist mittlerweile ein Uhrmacher dabei. Der ist da sehr wohl gelitten, weil er sich eben um diese teilweise kaputte oder abgenutzte Mechanik kümmern kann. Dieses andere Ding, wo der junge Mann mit dem Griff in der Hand steht, das ist der erste Virtual Reality Automat gewesen. Es hat 2 Jahre gedauert, bis wir das Ding wieder zum Laufen hatten.
Wir haben hier eine Bowlingbahn, eine mechanische, die auch schon ziemlich fantastisch ist. Und wir haben dann 3D Virtual Reality Automaten, wo man in so einem Boxring steht, einen Helm aufbekommt und dann durch eine Landschaft laufen muss. Dann haben ein, zwei alte elektromechanische Geräte, also mit elektromechanischen Fahrsimulator, Motorradrennen auf elektromechanischer Basis von Magneten gehalten. Das sind schon echte Schätzchen, die man auch so woanders, glaube ich, nicht sieht.
Was wollen wir? Ich hatte das gesagt, Digital Retro Park ist unser Arbeitstitel. Wir wollen ein Museum oder eine Ausstellung für digitale Kultur von gestern und von heute. Das Ganze möchten wir gerne in Hanau aufmachen. Es soll wie ein normales Museum 6 Tage die Woche offen sein und es soll möglichst alle Zielgruppen erreichen. Also die Leute, die zur Volkshochschule gehen, was lernen wollen, Schulen, Kinder, Jugendliche, Eltern, Senioren, alle. Warum gerade in Hanau, müsste jetzt die Frage kommen. Die meisten der Initiatoren und die meisten aus unserer Gruppe kommen von dort. Wir sehen dort gute Chancen, wir haben schon mit der Stadt gesprochen. Und könnte man fragen, Kultur, Computer, Computerspiele. Wir haben hier vom Bundesministerium für Wirtschaft mal eine Statistik bemüht. Die ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber ganz interessant, wenn man sich die Balken anguckt. Ganz oben, der grüne Balken, sind Software und Games. Dahinter kommt Presse und Werbemarkt. Die Grafik sieht jetzt so aus, dass der Abstand sich nochmal deutlich vergrößert hat. Die Filmwirtschaft, wo sie immer schreien, da schwimmen unsere Fälle den Fluss runter, die steht da auf dem 7. oder 8. Platz hinten dran. Also die ist im Vergleich, wenn man die Balken auch mal aufsummiert, eigentlich gar nicht mal so wichtig, wie sie sich immer nimmt. Und im Übrigen, Computer und Videospiele wurden 2008 vom Deutschen Kulturrat auch als Kulturgut anerkannt.
Der Verein ist gemeinnützig, also wegen Förderung der Kultur. Also diese Spielgeräte sind zwar Spielgeräte, Spiel hat ja immer etwas Negatives an sich, aber es ist eine Tatsache, dass sie also in jeder Hinsicht kulturell wertvoll sind. Wir waren damals technisch ihrer Zeit weit voraus. Eine ganze Menge Leute kennen diese Geräte aus den Spielhallen nicht nur, aber auch aus Kneipen und auch an Bahnhöfen standen näher. Das heißt, die sind eigentlich jedem bekannt aus seiner Kindheit und Jugend. Und und eine Menge Leute interessieren sich auch dafür und stellen fest, dass wir es doch sehr vermissen, die Geräusche, die Atmosphäre und natürlich auch die Geräte selber, die jetzt doch tatsächlich sehr innovativ sind, auch vom Spielgeschehen und die auch eine ganze Menge witzige und nette Sachen haben und Sachen, die heute eigentlich nicht immer so in den neuen Spielen dabei sind, wo nur Wert auf tolle Grafik und auf weniger oft auf Spielwitz und Spielidee gelegt werden.
Noch ein Museum, könnte jetzt natürlich die Frage kommen, wie sieht es denn aus? Wir haben in Deutschland noch nicht so viele Computermuseen. Wir haben ja mal geschaut, wo denn die einzelnen Museen zu finden sind. Vom Computerspielemuseum in Berlin habt ihr vielleicht schon mal gehört. Die haben eben den Schwerpunkt auf Computerspiele. Den gibt es die Heinz-Nixdorf-Stiftung in Paderborn, eine der größten deutschen Städte. Oder ein kleines Museum in Kiel. Und auch eins in Aachen. In München ist eins geplant. Das soll allerdings in einer Kaserne stattfinden, weil es zur Bundeswehr-Uni gehört. Da ist die Zugänglichkeit dann natürlich ziemlich schwierig. Und in der Mitte, wo wir eigentlich sitzen, ist bisher noch gar nichts. Und wir denken, dass also quasi in der Mitte von Deutschland sowas eine ganz gute Ausgangsbasis ist, wenn man sich mal bedenkt, wir haben im Umkreis von 100 Kilometern 5,5 Millionen Einwohner und 850 Schulen. Denken wir, dass wir schon ein Publikum haben, um so ein Museum betreiben zu können und auch eben entsprechend Gäste oder Kundschaft zu haben. Ja, steckt jetzt hinter diesem Konzept, sind im Prinzip zwei Vereine und eine Einzelperson. Der erste Verein ist der Hanauer Netzwerkclub, den es schon seit 10 Jahren gibt. Die haben angefangen mit Netzwerkspielen, Counter-Strike sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Bevor es das Internet gab, hat man sich da in Turnhallen getroffen, so 400 bis 500 Mann und dann wochenendweise gespielt. Das Ganze ist mit dem verfügbaren Internet ziemlich in den Hintergrund getreten. Der Hanauer Netzwerkclub betreibt jetzt die sogenannte HomeCon. Das ist etwa alle 8 Wochen ein offenes Treffen für alte Computer- und Videospiele, findet in Hanau-Großauheim statt und ist im Moment so der Vereinsmittelpunkt. Der zweite Verein ist der For Amusement Only. Sitzt in Hanau-Rodenbach und sammelt und stellt aus mechanische und elektronische Arcade-Automaten, also Flipper- und Dattel-Automaten. Dort kann man einen Tag im Monat, das ist immer der erste Samstag, dort Tag der offenen Tür, für einen kleinen Unkostenbeitrag, darf man da an diesen alten Automaten spielen, beziehungsweise sich schlau machen, was da so alles geht. Ich finde es auch hochinteressant, wenn man mal in so einen alten Flipper reinguckt. Das sind alles noch Relais und Nockenscheiben, große Trafos. Und erst die späteren Modelle, so ab Mitte der 80er, fangen dann an mit elektronischen Displays und computergesteuerten Innenleben.
Also es ist ein Verein, den wir gegründet haben, um alte Spielgeräte zu erhalten, zu sammeln, die Sammler zusammenzubringen und was auch ganz wichtig ist, sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das heißt, wir möchten auch, dass andere Leute, nicht nur die Hardcore-Sammler, sich mit den Geräten beschäftigen, dass die Geräte sehen, wie sie funktionieren, die natürlich auch spielen können. Also wir sind kein Museum, was jetzt die Geräte hinter Glas stellt und dann nicht erlaubt, dass sie jemand anfasst oder auch einfach nur benutzt.
Und der dritte im Bunde ist das Technikmuseum oder die Techniksammlung Matthias Schmidt, also eine Einzelperson, der seit 30 Jahren diverseste Geräte der Informationstechnik, wie er so schön sagt, sammelt. Das geht also beim Taschenrechner los bis zum Großrechner im 19-Zoll-Gehäuse. Und der ist akribisch dabei, diese ganzen Sachen auf Funktion zu überprüfen, Anleitungen dazu zu sammeln, entsprechende Werbebroschüren und so weiter. Und das Ganze natürlich auch auf Museumsniveau zu katalogisieren und aufzubewahren. Er sucht im Moment verzweifelt eine neue Wohnung mit ca. 150 Quadratmeter Lagerraum, weil er kann nicht Nein sagen, wenn es was abzugreifen gibt. Dafür hat er eben auch ein paar sehr schöne Exponate dabei. Nochmal etwas tiefer geguckt in dieses Team, was wir zusammengestellt haben oder was sich zusammengefunden hat für den Digital Retro Park. Wir haben alles dabei, Architekten, Designer, Messebauer, ein Catering-Unternehmer, IT-Lehrer, Programmierer. Also eine große Bandbreite von verschiedenen Disziplinen oder ja, Kenntnisgebieten, was uns natürlich sehr hilft. Unser Designer, der hat uns die Folien gemacht, jemand anders macht die Texte dafür und so kriegen wir eben das Beste von allen zusammen und sind nicht irgendwo nur Programmierer oder nur Elektriker oder nur Sammler. Wir haben, ich hatte das schon angesprochen, jede Menge sehr seltene und auch sehr wertvolle Exponate. Es ist relativ viel Fachwissen dabei, auch Projektmanagement und Marketing und so weiter. Und so können wir also in den verschiedenen Fachbereichen unseres Projektes doch mit recht fundierten Kenntnissen aufwarten. was soll ein Museum sein, was soll es nicht sein? Also was ein Museum auf keinen Fall mehr sein darf heute, ist sowas mit Exponate in Glasvitrinen mit einem Schild dran. Also irgendwie 1400 vor Christus Griechenland Polyethylentarifftalat. Das juckt überhaupt niemanden und damit holt man keinen mehr hinterm Ofen hervor. Oder noch besser, einfach nur hingestellt ohne Erklärung. So ein Sammelsurium wie, also ich mag es ja auch, das Technikmuseum Sinsheim, es ist aber nur eine Sammlung. Da steht Technik rum, aber kein Zusammenhang. Was wir machen wollen, wir wollen Neugier wecken, wir wollen Geschichten erzählen, wir wollen das Einordnen in die Kultur und in die Geschichte und das natürlich dann aber auch sachlich und museumswissenschaftlich hinkriegen. Das ist unser Konzept und der Hintergrund für das Museum und jetzt möchte ich euch ein paar Sachen erklären, die wir da reinbringen wollen. Den hier kennt jeder, oder? Ja. Warum hat er eigentlich einen Schnurrbart und eine rote Hose? Weiß das einer? Vermutung? Keiner? Fast. Also wenn man sich den linken Mario anguckt und mal die Pixel abzählt, dann kommt man ziemlich schnell drauf, dass der 16x16 Pixel groß ist. Und bei so wenig Pixeln und bei so wenig Farben, das sind nämlich nur 4, der gelbe Knopf extra gezählt, wird das ganz schön schwierig, überhaupt irgendwas darzustellen. Und nachdem der Mensch, der den erfunden hat, lange probiert hat, hat er festgestellt, ich kriege keinen Mund hin. Und eine Frisur eigentlich auch nicht wirklich. Also hat er einen Schnurrbart gekriegt und eine Kappe. Und damit er sich vor dem schwarzen Hintergrund gut abhebt, hat er eine rote Hose bekommen. Die haben sie ihm später dann ausgezogen und ihm eine blaue Hose verpasst, weil das wohl irgendwie freundlicher wirkt. Superman hat ja auch blaue Klamotten. Und deswegen sieht er halt jetzt so aus, wie er aussieht. Das rechte Bild mit Kappe, Schnurrbart und blauer Hose. Wisst ihr, wo er das erste Mal aufgetreten ist? In welchem Spiel? Sehr gut. Lauter Experten hier, sehr schön. Wisst ihr, wer Gianna ist? Super, ich brauche gar nicht weitermachen, glaube ich. Ne? Und Luigi ist einfach Player 2. Also, ihr kennt den alle noch, aber wenn man irgendwie 6-8-jährigen Kindern sagt, hier Super Mario, ja klar, die kennen halt den kleinen Dicken da rechts, bunt, hochauflösend, aber wo es alles herkommt und was der gemacht hat und in wie vielen Spielen der schon dabei war, das sind über 30, das weiß immer keiner.
Ist auch so, dass, denke ich, die Home-Konsolen dann sehr viel von dem Publikum weggenommen hat. Wenn man dasselbe Spiel zu Hause spielen kann, für umsonst, dann muss man nicht unbedingt dann viel Geld in die Spielhallenautomaten werfen. Man darf auch nicht vergessen, dass die sehr viel Geld kosteten und man da regelmäßig Münzen reinwerfen musste, Markstücke, um weiterspielen zu können. Und der Sinn des Spiels war es ja, an der Stelle möglichst schnell den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Wenn zu Hause konnte man halt so lange spielen, wie man wollte, zur Not drückt man einfach auf Start und beginnt dasselbe Spiel nochmal.
Technikverständnis. Das Oberste will immer keiner wissen. Technik muss erlernt werden. Wir haben in unserer Computererfahrung in den Jahren, die wir schon damit arbeiten, recht viel erlernt, teilweise sehr leicht, teilweise eben auch mit etwas Aufwand und nehmen vieles davon als gegeben und selbstverständlich. Wenn ihr bei Word was speichern wollt, dann klickt ihr oben auf dieses Symbol, auf dieses Icon. Diskette. Jetzt fragt man ein 6-jähriges Kind, was das ist. Die stehen davor, was? Diskette? Hier, USB-Stick oder DVD, aber Diskette, was ist denn das? Kein Mensch. Trotzdem wird dieses Symbol immer noch verwendet. Hier bei dem unteren Bild, das ist die Mac-Version davon, die haben immerhin schon eine ZIP-Diskette. Sind also ungefähr nicht 30, sondern 25 Jahre alt. Aber das muss man sich mal vor Augen führen, wie sehr wir uns an so Sachen gewöhnt haben und das für selbstverständlich nehmen und wie jemand, der vielleicht nicht aus unserem Kulturkreis stammt oder nicht unsere Erfahrung hat, wie der davor steht und sagt, was Diskette, warum? Das andere Symbol ist ein Ordner mit einem Pfeil raus, das kapiere ich noch, aufmachen, aber müsste das nicht Pfeil in den Ordner sein oder so? Und das zweite, das kam mit der Einführung des iMacs, dass auf einmal alles transparent gemacht wurde. Ja, technikverständlich, ne, weil ich reingucken kann. Kann mir einer erklären, wie ein Telefon funktioniert? Bestimmt nicht und schon gar nicht so mechanisches. Also das sind so Sachen aus der Technikhistorie, die man auch mal hinterfragen muss und einordnen muss irgendwo. Kennt ihr auch noch alle, ne? Disketten. 70 Kilobyte ging auf die Dinger drauf, pro Seite. Und wenn man auf der anderen Seite von der Diskette noch so eine kleine Macke drauf gemacht hat, konnte man sie umdrehen und die Rückseite benutzen. Das war nämlich damals noch nicht so richtig dabei. Ich habe gesagt, ich sammle alte Computer. Ich habe meinen 600 XL auch noch von 1982. Die Disketten habe ich auch noch. Die gehen auch alle noch, ohne Lesefehler. Die blöden 3,5 Zoll Disketten, 8 Jahre später oder 6 Jahre später vom Atari ST, haben alle Lesefehler. Die vom Mac erst recht. Und die ZIP-Disketten, die haben lebenslange Garantie. Da kann man an iOmega schreiben und sagen, meine ZIP-Diskette ist kaputt. Und dann kriegt man eine neue geschickt. Ganz toll. Ist nur ein bisschen blöde, weil Click of Death hat vielleicht auch schon mal jemand gehört, die blöden Laufwerke sind alle im Eimer. Und dass CDs nicht haltbar sind, brauche ich euch nicht erklären, die gehen alle kaputt. Also ein Riesenaufwand, die Daten nicht nur von Datenträger zu Datenträger umzuspielen, sondern auch von Word Perfect auf Word Star, auf Word 1.0, auf Word 3.11, auf Word 98 und so weiter, um das Zeug noch lesen zu können. Die Tontafeln aus Sumerien, die kann man immer noch lesen ohne Hilfsmittel. Und die Bilder von Opa von 1910, die kann man auch noch angucken ohne Hilfsmittel. Aber das Zeug, was wir die letzten 15 Jahre elektronisch produziert haben, das ist schneller weg, als ihr glaubt. Von Grimm zu Rockstar Entertainment. Das ist jetzt ein gewagter Bogen, aber ich probiere es mal einfach. Märchen wurden früher erzählt, von Mund zu Ohr, wie es so schön heißt. Dann haben sie irgendwann die Brüder Grimm aufgeschrieben, Brüder Grimm, Hanau, da haben wir die Verbindung gleich wieder zusammen, dann setzte Anfang des 19. Jahrhunderts eine vergleichende Märchenforschung ein. Müsst ihr mal googeln, Wikipedia oder so, hochinteressant. Anfang der 70er gab es dann interaktive Bücher, später dann Text-Adventures, Wischbringer, Zork von Infocom, dann Grafik-Adventures, Space Quest, Monkey Island und so weiter, bis hin zu nichtlinearer Fiktion, Grand Theft Auto. Da kann man einfach nur rumrennen und muss nicht einer Geschichte folgen. Also letztendlich Fiktion, ursprünglich erzählt, heute schon als virtuelle Realität oder als Simulation in der Grand Theft Auto-Reihe. Ich stelle mal die böse Frage, wo ist mehr Gewalt? Bei der Hexe im Ofen oder bei den Gang Wars in L.A.? Eins ist mal, hatte ich auch schon erwähnt, die Einordnung in die Kultur und in die Geschichte. Wir stellen uns da so eine große Wand vor mit vielen Bildern, wo man denn die Geschichte wieder erkennt. Ihr seht da diesen Panzeraufmarsch auf dem Tiananmenplatz und Tschernobyl und Musikgruppen und Personen, Historie, Gegenstände und so weiter. Und das kann man zum Beispiel schön machen mit so einem großen Display, was man an Schienen an der Wand entlang schiebt. Und je nachdem, wo sich das Display gerade befindet, zeigt es dann noch zusätzliche Informationen an oder Filme entsprechend. Mario hatte ich ja vorhin schon gezeigt. Da bietet sich vielleicht so eine Art Fotoalbum an. Ganz von früher, ja, seine ersten Erfahrungen mit Donkey Kong und der geklauten Freundin und was er denn gemacht hat. Sowas ist im Museum immer schön, wenn man so große Stahlrahmen hat, die man dann umblättern kann. Linke Seite mit Erklärungen, rechts mit Bildern, wo Kinder und Erwachsene dann entweder Bekanntes oder ihre Jugend wiederfinden. Dann in irgendeiner Form so Medienwürfeln mit Computern drin, wo man auch noch gezielter, tiefer lernen kann. Oder hatte ich auch eine fiese Idee, wenn man denn eine Schulklasse durch das Museum jagt, am Ende noch so eine Art Quiz, was habt ihr denn heute gelernt, was habt ihr gesehen? Und wenn man richtig gemein sein will, kriegt der Lehrer auch gleich noch eine Auswertung ausgedruckt, nachdem die Schülerinnen und Schüler sich eingeloggt haben. Also könnte man auch noch machen. Und hier haben wir dann noch den Grimbotter, das ist natürlich nur eine Konzeptidee, so eine Art Roboter, der mit einem animierten Konterfei von einem der Brüder Grimm durchs Museum fährt, als elektronischer Guide und dann die Exponate erklärt. Sowas ließe sich auch wunderbar mit der Technischen Berufsschule in Hanau zusammen machen, dass die das bauen und uns dann zur Verfügung stellen. Was ich auch sehr schön finde, war diese Idee, ein leerer weißer Raum mit Projektoren in der Mitte und so eine Art Steuerrad vorne, wo man dann eine Jahreszahl einstellen kann und die Projektoren bespielen dann die Wände in dem entsprechenden Design 75, 80, 82, 89 und der Fernseher läuft und die Musik spielt und die Poster an der Wand ändern sich im Prinzip. Mal so als Bündel von Ideen, wie wir uns das vorstellen können. Wo sind wir, wo geht es hin? Wir waren im Februar bei der Stadt Hanau, beim Bürgermeister und bei dem obersten Museumsleiter, haben unser Konzept vorgestellt. Die waren ziemlich begeistert, haben uns aber auch gesagt, Geld haben sie leider keins, wie so viele Gemeinden. Haben uns aber Unterstützung im weitesten Sinne zugesagt, haben uns ein paar Vorschläge gemacht. Der Vorschlag lautet jetzt, wir machen erstmal eine kleine Ausstellung, fangen nicht mit einem festen Museum an. Kriegen unter Umständen Sonderausstellungsräume im Schloss Philippsruh zum Beispiel oder irgendwo sonst in der Region von Hanau. können das dann erstmal bespielen, machen da vielleicht eine Wanderausstellung draus und sehen dann, wenn das Ganze Erfolg hat und entsprechend auch Publikum anzieht, dass man dann nochmal in Hanau vorspricht und sagt so, Butter bei die Fische, wir haben es bewiesen, es zieht und jetzt würden wir gerne die größere Variante machen. Der nächste Termin in Hanau steht an, jetzt im Mai 2012, wo wir das ausgearbeitete Konzept vorstellen wollen und dann hoffen, dass wir die entsprechend mitreißen können und auch ein bisschen finanziellen Zuschuss für unsere geplante kleine Wanderausstellung bekommen können. Vielleicht noch der Hinweis, der HNC e.V. ist bestätigt, gemeinnützig und eingetragener Verein, der For Amusement Only auch. Und falls ihr noch irgendwie Hardware rumstehen habt, die ihr nicht mehr braucht, sprecht uns ruhig an, wir nehmen euch die Sachen gerne ab, gegen Spendenquittung sogar, und nehmen sie in unseren Fundus auf. Am Ende der Präsentation sind auch noch die Adressen drin, falls ihr uns erreichen wollt. Ich habe auch noch einen Stapel Visitenkarten dabei. Vielen Dank für die Zeit und die Aufmerksamkeit und das gute Mitmachen.
Danke, Flo. Ja, habt ihr noch Fragen? Und ich meine, ich weiß, jetzt nochmal ein bisschen die lange Ausführung von dem, was ich vorhin schon erzählt habe. Der aktuelle Stand ist, wird gerade schon eingeblendet. Wir haben jetzt einen kleinen Raum in Großaurheim, der ziemlich abgelegen ist und wir überlegen, ob wir Ja sagen oder nicht. Das ist eine vielfältige Nummer. Und eventuell sind wir auf der Gamescom, da sind wir aber auch nicht ganz sicher. Das sind so zwei Termine, da sind wir jetzt am Diskutieren und Handeln und gucken, wie es weitergeht. Ja, das ist der aktuelle Stand.
Also stell da ruhig kritische Fragen. Also
gerne.
Das sind wir gewohnt.
Wir beantworten sie gerne.
Also, ja, wir haben schon einen Fuck erstellt und da auch Fragen beantwortet, die jetzt nicht nett sind, sage ich mal. Da sind uns auch selber Gemeinheiten eingefallen, ob wir überhaupt in der Lage sind, so ein Museum.
Seid ihr bereit, euren jetzigen Beruf aufzugeben, falls das richtig zieht?
Das ist die große Frage. Wir haben die Möglichkeit, also wenn es wirklich zieht, wäre das vielleicht sogar ein Traumjob. Wir haben viele Leute, die auch schon vielleicht gesagt haben, ich bin dabei, ich mache Strom. Ich habe gerade nichts Besseres zu tun, gibt es auch einige.
Wir sind in den zwei Vereinen jetzt über 100 Mitglieder und einige haben auch schon wo das in der Planung schon war, gesagt, sag mir, wenn es losgeht, ich kündige meinen Job. Also, solche Leute
in Klammern, haben wenn die Finanzierung vorher durch euch gesichert wurde.
Ja, natürlich, ja, klar. Also, ein Euro-Job.
Das ist ja die Frage, die ich mir auch stelle.
Ja, das ist die Frage, ja. Das ist, ein Teil wird es sicherlich machen, ja. Natürlich, ja.
Was strebt ihr denn an Öffnungszeiten?
Das ist die Gruppe.
Sechs Tage die Woche, wie ein ganz normales Museum. Ein Tag soll geschlossen sein. Ja. Das Mathematikum in Gießen zum Beispiel, die haben gar nicht zu. Die haben 7 Tage die Woche offen. Wenn die eine Wand streichen wollen, dann müssen die das während der Öffnungszeiten machen, irgendwas absperren. Und das können wir nicht machen. Das können wir auch von den Geräten her nicht machen. Wir müssen ja die Ausstellung auch ständig, wir wollen ja Sonderausstellungen machen und daher sollen die Ausstellungen sich ständig wandeln nach Möglichkeit, also alle, was weiß ich, zweimal im Jahr, viermal im Jahr soll die Ausstellung durch Sonderausstellungen ergänzt werden oder durch Zusammenstellungen ein neues Thema aufgegriffen werden. Also wir brauchen auch einen Tag zum Reparieren auf jeden Fall.
Mindestens.
Die nächste Frage ist wahrscheinlich, die ganzen Arcade-Automaten vom Vollmusical Only, die sind dafür gedacht, durchzulaufen, das ist richtig, aber das ist vor 40 Jahren gewesen. Die werden uns alle abbrauchen. Natürlich wird in der Dauerausstellung werden die Geräte nicht laufen. Es werden eventuell ein paar Emulatoren laufen, damit die Leute da ein Gefühl für bekommen. Es wird immer noch den einen Tag die Woche geben, wo die Geräte wirklich alle bespielt werden können, ohne didaktische Aufarbeitung, dass die Leute einfach ihren Spaß haben. Und dabei ist es auch wieder klar, dass der For Amusement Only wird die Masse der Leute anziehen, einfach durch diese Geräte. Die haben da einen wahnsinnigen Spaß dran, wenn ihr zu For Amusement Only kommt, da sind Familien, es ist gerappelt voll, das zieht Publikum an. Wenn wir davon nur, ich sag mal, 10% die haben, die aus dem Museum gehen, oder Museum ist auch schlechter Begriff, aber egal, die rauskommen aus unserem Laden und sagen, ich habe was dazugelernt und der Rest hat das finanziert, dann bin ich, für meinen Teil, bin ich zufrieden.
Wie groß ist denn der die Fläche, die ihr jetzt im Konzept habt.
Also so ja, die wird immer größer.
Ja, momentan ist es ja so Wünsche formulieren und gucken, was davon realisierbar ist, oder?
Genau, wir hatten mal angefangen, ich weiß gar nicht,
mit der 600 Quadratmeter.
Da hatten wir ein Gespräch mit der Museumsbeauftragten und die meinte, Poker hoch, gibt vielleicht 2000 oder was es war. Ja.
Plus die gleiche
plus Halle, plus Lager, plus Office
und alles. Die gleiche Fläche als Fundus auf jeden Fall.
Und das große Kelle kam ja bei der Präsentation in Hanau. Die planen gerade ein Brüder-Grimm-Zentrum. Deswegen sind wir auch so ein bisschen auf das Brüder-Grimm-Thema eingegangen, weil es natürlich die Stadtväter, die es aushängeschildert und so weiter ist. Der Bogen lässt sich ja wirklich gut spannend von Geschichte erzählen zum Adventure zu den heutigen Märchen, die wir in unseren Computern erleben. Und da kam gleich die dicke Kelly, die meinten, das ganze Zentrum hat 4000 Quadratmeter und ja, wie machen wir es so ungefähr? Also die planen selber schon was Großes, dieses Zentrum, haben auch keine Asche dafür, irgendwas anderes jetzt. Und wenn sie es finanziert kriegen, haben sie gesagt, müssen da alle Töpfe aufmachen. Alles, was links und rechts der Straße ist, wird einfach abgeschnitten und fällt runter. Und so, also die waren in der Hinsicht sehr offen mit uns und haben auch gesagt, cooles Konzept, wir würden die gerne, aber es passt nicht. Und jetzt müssen wir halt gucken, jetzt haben wir im Prinzip nur was haben wir jetzt gekriegt. Der eine Raum in Großauheim, das ist, naja, vielleicht doppelte Größe von hier.
Man muss auch sagen, das Mathematikum in Gießen, das hat auch genau so angefangen. Das ist eine sehr gute Ausstellung über Mathematik. Also ich würde das hier gar nicht mehr Gießen, das ist hier noch relativ weit weg, das ist ein Nordhessen. Und das hat angefangen als Ergebnis von Seminararbeiten der Hochschule. Ein Hochschulprofessor hat Mathematik zum Begreifen im Seminar gemacht. Und daraus wurden dann Geräte, mit denen man das machen kann. Daraus wurde eine Ausstellung, eine temporäre. Daraus wurde eine Wanderausstellung. Und das wurde immer größer und größer und größer. Und jetzt ist es ein dauerhaftes Museum, das 7 Tage die Woche geöffnet. Und das war auch der Art, den uns der Professor Beutelsbacher mitgegeben hat. Fangt mit einer temporären Ausstellung an. Und das ist jetzt der Schritt für Großauheim, für den genannten Raum. Das Konzept ist größer, aber zeigen, dass man daraus Teile eben als Ausstellung, als andere Ausstellung, als temporäre Ausstellung präsentiert.
Im Moment ist ja auch unser Problem, was ihr auch hier seht auf der Bühne, haben wir sehr viele Spielautomaten und das Thema ist einfach das Spiel, weil wir unser Konzeptort ist mittlerweile so dick, ihr habt nur so einen kleinen Ausschnitt davon gesehen. Wir wollen ja auch nicht alles verraten, erstens, wir können nicht alles. Wer weiß, ob wir das alles umsetzen können. Schon der Grimmbotter ist ganz schön weit aus dem Fenster gelehnt, was aber noch durchaus machbar ist. Also das ist ja jetzt nicht so das Ding. Aber wir werden sehen, ob wir alles umsetzen können. Und ihr könnt euch ja vorstellen, wir nennen diese Dinger jetzt einfach mal Stationen, wo man was lernt. Und wir haben uns wirklich gedacht, dass es in Richtung Mathematikum geht. Also irgendetwas begreifen, also es soll alles angefasst werden können. Es gibt bei uns dann selten was hinter Glas. Und
außer in Zifferung.
Wir waren ja auch draußen. Was wollte ich? Verflixt.
Wieder noch nicht passen. Genau.
Also was ist eigentlich am ersten Blick, was man auch bei den Kindern oder auch bei allen immer wahrnimmt? Also wenn man sich selbst mal so hinterfragt, ist ja meistens, man lernt gut, wenn es einem Spaß macht. Also wenn jetzt einer Bock hat, irgendwas zu programmieren, hat ein Ziel vor Augen, dann klappt das. Wenn man das muss von der Schule aus oder sonst wie auch immer, dann macht es einfach keinen Spaß, dann bleibt es auch hier nicht hängen. Da wir jetzt mit Spielen, ist der Einstieg, man kennt sich, die Kinder fahren darauf ab, wenn man jetzt irgendwie den Inhalt, das ist unser großes Ziel, spielerisch rüberbringt, dann bleibt vielleicht mehr hängen, als wenn man es jetzt einfach sich herstellt und dediziert einfach runterredet.
Ja genau, das ist ja, was ich wollte, fiel mir wieder ein, das ist das liebe Geld wieder. So eine Station kostet halt einen Haufen Kohle, die wir aus dem Verein nicht einfach so aus der Portokasse bezahlen können und deswegen hört sich komisch an, wir haben jetzt den Termin im Herbst, sobald wir das genaue Datum haben, können wir zu den Sponsoren gehen, die die Stadt uns auch vermitteln wird, die unterstützen uns also da voll und ganz, wir sind begeistert, aber das Geld ist nicht da, also auch der Museumsleiter unterstützt uns und ja, wir kriegen jetzt erstmal die kleine temporäre Ausstellung und dadurch versuchen wir bekannter zu werden und wir werden dann auch keine Probleme haben, Sponsoren zu präsentieren auch in der Ausstellung jetzt. Wir werden dann nichts empfehlen, aber wenn da jetzt irgendwo ein Name dran steht, gesponsert von der Firma Lobinov, hätten wir jetzt am Dorf.
Habt ihr Museumspädagogen rein? Kontakte zu einer Uni, wo Museumspädagogik studiert wird?
Meine Schwägerin ist Pädagogin. Also die hat jetzt noch nicht mit dem Boot und mit Eiern noch so rum, aber wenn wir mal unsere Station beisammen haben, werden wir das auch nochmal im Realfeld testen müssen, auch auf Papier schon zu sehen. Wir denken uns ja tolle Sachen aus, wir sind alle Nerds und dann hinterher steht dann einer vor und sagt, hey, was ist das? Also das ist so der Klassiker, ja. Das darf natürlich nicht passieren. Und das werden wir dann noch alles testen, auch gucken, wie es läuft. Und ja.
Wir haben Verbindung zum Hessischen Museumsverband. Die unterstützen
das auch, ja. Also die Dinge haben wir gesprochen, die sind dann auch ganz begeistert.
Und es ist auch so, dass die Fördermittel in der Realität für gute Projekte höher sind, als ihr das auf der Webseite nachlesen könnt.
Gibt es denn, wo du das gerade sagst, eine Möglichkeit, einen Blog oder sowas, wo ich jetzt beispielsweise verfolgen könnte, wie es jetzt so weitergeht?
Facebook,
so.
Nee, im Moment, ja. Das ist das meiste, ist bei Facebook geht es zugänglich. Ich
weiß, kannst du da drauf gucken, ohne dass du da registriert bist?
Ja, genau. Ihr könnt aber drauf gucken, ohne registriert zu sein. Das ist das Aktuellste, da ist es auch die Interaktivität einfach höher, weil du musst sehen, da ist das ganze Publikum. Wir wollen ja auch wirklich, wir wollen ja nicht nur die Nerds ansprechen, die jetzt Facebook-Phobien haben oder so, sondern die auf der Straße. Ja, ich weiß ja, was du meinst.
Ein Blog hat halt mehr
Persönlichkeit,
mehr Möglichkeiten
und auch mehr Verlinkungsmöglichkeiten. Da haben wir das Problem, also wir haben es zeitlich noch nicht gebacken, uns webseitenmäßig da schlau zu machen und umzusetzen. Das ist, fehlt noch. Wir haben das Konzept jetzt erstmal vorangetrieben, damit wir mit den Leuten reden können. Natürlich ist jetzt die Werbetechnik ist das natürlich nicht gut mit Facebook, klar. Wird aber noch kommen. Also,
es fehlt auch die Interaktivität einfach, auch mit realen Personen, die, dass wir, wir haben ja schon ein paar Fans gesammelt und das sind reale Personen quasi. Das sind nicht einfach Anmeldungen, die wir selber gemacht haben oder so, sondern das sind halt reale Personen.
Ja.
Es gibt auch schon die Domain digitalrepopark.de, die haben wir uns schon geschickt. Die landet jetzt im Moment irgendwo noch mitten auf der Umkornseite, wo halt dann der Vortrag, glaube ich, sogar verlinkt ist.
Wenn jemand gerne helfen will und da sich auskennt, wir sind offen.
Ja, ganz berührungsfrei für Leute, die nicht angemeldet sind.
Ja.
Ja, es geht gar nicht darum, dass wir jetzt Berührungsängste hätten mit Facebook, aber es ist halt einfach vom Verlinken in der Facebook-Seite. Das ist
Schrott.
Halt
Definitiv.
Deswegen eine eigene Homepage mit Facebook-Funktionalität. Tolle Sache.
Ja, wir
Facebook selber ist auch notwendig, guck. Aber als reine Anlaufstelle überhaupt ist es eigentlich der falsche Weg, denke ich. Aber wie gesagt,
wir müssen die Webseite komplett das CMS umstellen und Server umzumachen.
Ja. Und das steht auf der Agenda oben, sagen wir es mal so.
Das ist im Moment alles.
Wie plant ihr das zu Steffen jetzt personalmäßig? Also 6 Tage jede Woche auszuhaben, wollt ihr das auf Mitgliedsvereinsbasis machen oder wollt ihr das in der fixen, korrekten Jobs machen?
Verein ist immer gut und schön, Demokratie ist in dem Fall aber eher schlecht. Wir haben verschiedene auch, ich weiß, das ist jetzt wirklich auch eine gute Frage, das haben wir auch schon abgehakt, es gibt da verschiedene Formen. Jetzt wollen wir die ganze Präsentation ordentlich auch noch aufs Auge drücken, also die ist auch wieder seitenlang, wo wir das alles, die verschiedenen Organisationsformen geklärt haben. Es wird natürlich viel mit studentischen Hilfskräften laufen müssen, es geht gar nicht anders, du kannst nicht Vollzeitkräfte, qualifizierte Vollzeitkräfte privat finanzieren oder wie auch immer, das ist nicht machbar, das macht auch kein Museum und es ist relativ personalintensiv, dieses Thema, auch im Hintergrund.
Jetzt ist schon klar. Man glaubt es nicht, aber es frisst jetzt schon an uns. Ja. Wir rennen jetzt seit einem Jahr und das brennt schon ordentlich an Angestellten. Und dabei haben wir noch gar nichts erreicht eigentlich. Ja. Das frisst sehr viel Zeit und sehr viel Energie.
Und deswegen auch die Stationen, die alle robust aufgebaut sein sollen, wo die Leute selber was begreifen können und sich das Thema selber erklären können. Ja, natürlich, weil wir dadurch das Personal sparen.
Ich meine, 3/4 der Tätigkeiten vom Museum, was wir vergessen, sind nicht Nerdtechniken. Also von Hausmeister sind so Putzfrauen und der Nerd da vorne, die Cafeteria vorne, die dazugehört. Wir hoffen eigentlich, dass genau das, was die Stadt bezahlt und abnimmt. Also das sind Sachen, da brauchen wir nicht unsere Leute, also unsere Qualifikation für. Und den Rest ist immer noch genug. Zurzeit ist nicht absehbar, dass wir das in der Freizeit hinbekommen alles, aber wir tun, was wir können. Und deswegen finde ich persönlich auch das mit den einzelnen Ausschüssen. Wir waren da schon klein anfangen, dann machen wir mal eine Station fertig, gucken, wie die läuft, dann machen wir vielleicht ein Verlehr später noch eine Station fertig, und versuchen das ein bisschen aufzuteilen. Ja. Wenn wir es auf einen Schlag alles machen wollten und nur ein Viertel von dem anderen vorhaben, könnten wir alle unseren Job für 5 Jahre niederlegen und hätten dann erst das Museum auf. Das geht auch nicht. Also selbst zeitlich. Und dann reden wir nicht von den Hausmeistertätigkeiten, sondern von dem Tag, wo wir dann danach haben. Deswegen. Wir wissen noch nicht, wie es geht, aber wir wissen auf jeden Fall, dass die Sachen, die wir nicht machen müssen, an Arbeit abgegeben werden. So, das geht's nicht.
Es gibt auch noch sehr viele offene Fragezeichen in vielen Bereichen. Das ist alles ein Laufen und Finden und vielleicht sich auch mal furchtbar wehtun und gegen die Wand rennen vorher, ja. Aber wir müssen es einfach ausprobieren. Wir haben alle so vielen Gebieten nur halbe Ahnung. Wir sind, wie gesagt, die technischen Leute, die Qualifikation gesehen. Die Pädagogen müssen wir uns dann reinholen. Die Planung muss vielleicht dann auch irgendjemand machen, der schon mal richtig gemacht hat. Wir haben, wie gesagt, in der Stadt extra diese Fragen gestellt. Wir haben gesagt, habt ihr Leute, die uns da helfen können? Und da war das Interesse schon groß. Im Endeffekt sind wir jetzt mit dem Herrn Hoppe, das ist der Museumsbeauftragte von Hanau, der im Stadtrat selber sitzt, der ganz, ganz oben, der ist jetzt uns angenommen und wird uns da auch weiterhelfen. Also der ist unser Ansprechpartner und ich denke, das ist auch ein gutes, fruchtbares Ding. Ja. Und wo ich euch gerade alle hier sehe, drückt doch mal, wenn ihr keine Facebook-Phobie habt, da auf die Like-Buttons unten.
So ein bisschen. Dann wird ja aus der Zahl vielleicht mal immer an diese Zahl hier.
Ja.
Ja, das ist aber echt.
Das ist was das ist. Ich weiß nicht, wie Käfig ihr das war nachts, bis wir da alles durchdrückt haben. Ich habe so ein Facebook bekommen.
Nein, aber das soll vielleicht noch extra erwähnen, wir sind ja nicht in Konkurrenz, wir sind nicht in Konkurrenz zum Oldenburger Computermuseum, einfach zusammen. Wir sind auch nicht Konkurrenz vom Karlsruher Repo Games e.V., den kennt ihr auch einige, die sammeln hauptsächlich Telespiele, ein ganz wenig Flipper. Oder das Flipper-Museum in Neuwied, die kenne ich auch, beide persönlichen Leute, die sind auch super nett, die sammeln halt nur Flipper und nur drei Telespiele. Das heißt, wir sehen uns nicht als Konkurrent, aber wir sind im Rhein-Main-Gebiet sowieso eindeutig. Und zweitens mal glaube ich nicht, dass wir uns um Interessenten prügeln sollen müssten.
Ich
habe
auch gesehen, dass
die CM
ja völlig
ignoriert hat. Sind doch bei Köln, bei beiden Leitungen, würde ich mal behaupten.
Ja, das wäre jetzt eine gute Überleitung. Bei Hans, bist du da zum Drängen?
Ich bin nicht zum Drängen, ich bin zum Schlussfinden für die nächste Sache. Und die Worte waren eigentlich gerade super. Weil, was du gesagt hast, dass ihr Dilettanten seid, ist genau das, was zu erhalten ist. Lass es mir ausreden. Ruhe! Weil das Negativbeispiel haben wir jetzt in Kiel gesehen. Da waren nicht Dilettanten am Werk, sondern alles hochqualifizierte Museumsleute, hochqualifizierte, was du dir nur aussuchen kannst. Und es wurde wahrscheinlich die wertvollste deutsche, wenn nicht europäische Computersammlung vernichtet. Okay. Da war eine komplette 2002, der erste volltransistorisierte Rechner, war komplett betriebsfähig vorhanden. Da war eine 3003 komplett betriebsfähig vorhanden. Da waren drei Zuse-Rechner komplett betriebsfähig vorhanden und mehrere Zuse-Komponenten, die du noch jahrelang betriebsfähig hast. Es waren x andere Komponenten, die wurden zerlegt, um aus dem jeweiligen Rechner das eine oder andere Kabinett, was schön ausschaut, in ein neues Museum zu stellen und der Rest wurde tatsächlich verschrottet. Das sind die Fachleute. Und wenn ich eins nur sagen kann, ist, lasst uns Dilettanten bleiben und als Dilettanten deutschlandweit zusammenarbeiten, um genau diese Sachen in den einzelnen Regionen zum Laufen zu kriegen, mit dem Herz und nicht mit diesem sogenannten Fachverstand, weil ich bin immer noch der Meinung, in jedem Scheißviertel von uns gibt mehr Fachverstand, als in manchen offiziellen Museumsleuten. Ich hoffe, es war jetzt keiner da. Und da sind wir an der Überleitung zum Timo. Timo ist natürlich, was Öffentlichkeitsanwalt anbelangt, wahrscheinlich der Beste von uns allen mit seinem Oldenburger Computermuseum. Der zeigt uns, wie man sich nach außen präsentieren kann. Und was ich von euch auch erwarte, ist, dass ich nächstes Jahr einen Bericht kriege hier für die Leute, was ist alles gut gelaufen oder was ist auch scheiße gelaufen. Weil auch von dem zweiten Teil lernen wir ganz gut.
Timo hat's gemacht.
Herzlichen Dank. Thank you.